Auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen heute Morgen an diesem schönen Sonntag. Als ich hergefahren bin, hat es fast gekracht, kurz vor Kandern. Da ist auf Gegenfahrbahn ein Wohnmobil gefahren und dann hat ein schwarzer Audi A8 gemeint, er muss noch überholen. Und das Wohnmobil hat stark abgebremst, sodass wir gerade noch so aneinander vorbeikommen. Von daher bin ich ganz froh, dass ich hier stehen darf. Und ich freue mich, dass Sie auch da sind. Ja, so am Rande habe ich mitbekommen, dass die Gemeindeleitung eine Vision entwickelt hat, die 4 M's. Stimmt das? Sind diese 4 M's bekannt? Ja, wie heißen sie denn? Mit Gott, das erste. Miteinander. Mutig. Mitten im Leben, genau. Vielen Dank. Super, klappt ja. Der Klaus Gehmann ist heute nicht da, gell? Er hat mich gebeten, ob ich eventuell das erste M aufgreifen könnte in der Predigt heute, so quasi den Start lege. Also mit Gott, Teil 4 von Josaphat. Es ist ein Paradebeispiel, meine ich, wie man dieses M mit Gott leben kann. Wenn es heißt mit Gott, dann ist da impliziert, dass es auch ohne Gott geht. Und wir sehen im Leben vom Josaphat beides, mit Gott und ohne Gott. Und von daher denke ich, ist das ein gutes Paradebeispiel auch für die Gemeinde hier, wenn es darum geht, diese Vision zu leben mit Gott. Es geht heute wieder in der Predigt darum, fürs eigene Leben zu lernen. Nicht für den Nachbarn oder für der nicht da ist, sondern ganz persönlich für sich. Und dabei schauen wir ein letztes Mal in das Leben von König Josaphat. Und ich kann Ihnen versichern, dass auch heute wieder Unglaubliches passiert, verrückte Dinge. Was war denn bisher geschehen? Ich fasse die Predigt kurz zusammen, die letzten 3 quasi. Zuerst haben wir von den Vorfahren von Josaphat gehört, sie betrachtet und sind zum Ergebnis gekommen, die ganzen Vorfahren, also die letzten Vorfahren von Josaphat, allesamt wirklich keine nachahmenswerte Vorfahren. Alles Führer, die letztlich das Volk verführten, also nicht hin zu Gott, sondern weg von Gott. Und unter Josaphat ändert sich das dann zumindest mal so zwischendurch. Als er mit 35 Jahren König wird, da führt er eine grundlegende Reform ein. Er sorgt dafür, dass das Volk Gottes wieder im Wort Gottes auch unterrichtet wird und lässt die ganzen Götzenaltäre vernichten. Sein Motto kann man zusammenfassen, ganze Hingabe an Gott, koste es, was es wolle. Es war ihm wichtig, die Menschen wieder für Gott zu gewinnen und dass sie auch mit Gott leben und sich auch im Gesetz auskennen. Und das hat er konsequent gelebt. Er war ein mutiger Leiter, der sein Ohr an Gottes Herzen, an Gottes Mund hatte. Wirklich ein mutiger Leiter. Er hat sich nicht aufhalten lassen. Die Folge davon war, dass sein Ansehen und seine Macht, muss ich da vielleicht auf der FN-Taste umstellen? Ja, wenn Sie nicht erweitert haben. Hui. So, jetzt müsste es eigentlich noch ein Versuch. Jetzt müsste es kommen. Also. Soweit sind wir schon. Vielen Dank. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Die Folge davon war, weil er mit Gott unterwegs war, dass sein Ansehen und seine Macht wachsen. Die umliegenden Völker haben ihn anerkannt, sie haben ihm Geschenke gebracht. Gott hat ihm Frieden geschenkt im ganzen Land. Es läuft alles bestens. Und wenn alles bestens läuft, dann ist es meistens auch eine Gefahr da. Und diese Gefahr kam auch beim Josaphat. Es kam eine besondere Versuchung auf ihn zu, der er nicht standhält. Es geht um Macht, um Machterweiterung. Josaphat geht ein falsches Bündnis mit Ahab, dem anderen König, ein. Ahab ist durch Isabel ein verführter und absolut gottloser König. Gottes Urteil über ihn, über diesen Mann, über Ahab ist vernichtend. Wir lesen 1. Könige 16, da lese ich zwei Verse. Und Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewandelt waren. Es war noch das Geringste, das er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isabel, die Tochter Ethals, des Königs der Sidoniter, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm Altäre auf und so weiter. Und in 1. Könige 21 lesen wir nochmal ein Fazit von Gott über diesen Ahab. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, den seine Frau Isabel verführte. Und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Ammoniter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Das wusste Josaphat, der kannte den Ahab. Und dennoch, ihr Lieben, dennoch geht er mit ihm ein Bündnis ein, verschwägert er sich mit ihm. In Samaria kommt es zu einer äußerst dramatischen Begegnung zwischen den Regierungschefs und den 401 Propheten. Trotz eindringlichster Warnungen durch den Propheten Micha schlägt Josaphat alle Warnungen in den Wind. Er stellt sich nicht auf die Seite Gottes und damit auch nicht auf die Seite Michas, sondern er entfernt sich immer mehr von Gott. Er schlägt alle Warnungen in den Wind. Er ignoriert das einfach. Da gibt es Menschen, die sagen ihm, hey, du bist auf dem falschen Weg. Lässt ihn kalt. Es ist mit Händen zu greifen, unübersehbar, dass Josaphat auf dem Holzweg ist. Aber er geht seinen Irrweg unbeirrt weiter, straight on. Da ist nichts mehr von Hingabe, von Hören auf Gott, nichts mehr mit Gehorsam. Rote Ampeln, die ihm gesetzt werden durch den Heiligen Geist, die werden einfach ignoriert, drüber weggefahren, wie wenn nichts wäre. Macht bekommen zu wollen, kann sehr gefährlich werden, kann auf Abwege führen. Vielleicht habt ihr das in der Gemeinde schon erlebt. Macht Menschen, vielleicht im Betrieb, egal wo. Macht zu bekommen ist sehr gefährlich. Oder sie an sich zu reißen. Wir kennen das ja in unserem Volk. Mann, 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 wie ist sowas möglich? Ist sowas überhaupt möglich? Das ist möglich, wenn man nicht mehr auf die Stimme Gottes hört, wenn man ihn einfach auf die Seite drückt. Und Gott? Gott gibt diesem Josaphat die Möglichkeit zur Umkehr. Er reicht ihm die Hand. Er sagt zu ihm, komm Josaphat, kehr um. Noch ist nicht zu spät. Es ist noch möglich, umzukehren. Aber Josaphat schlägt die Hand Gottes aus und so zieht er mit Ahab in den Krieg nach Ramoth in Gilead gegen den König von Amram. Da haben wir aufgehört bei der letzten Predigt, soweit die kurze Zusammenfassung. Nun, wie ging es weiter mit dem Josaphat? Für alle, die den Text nachlesen wollen, 2. Chronik 18, 28 bis Kapitel 21, 4. Ich möchte zu diesem Text 8 Stichworte nennen. Das erste Stichwort ist Abhängigkeit. Als sie ziehen in den Kriegen auf dem Kampfplatz angekommen, verkleidete sich Ahab als ganz normaler Soldat. Warum? Um ja nicht aufzufallen, dass er der König ist von Israel. Josaphat aber sollte in seiner königlichen Rüstung in den Kampf ziehen. Das heißt, mit voller Absicht gefährdete Ahab das Leben Josaphats. Er lieferte Josaphat geradezu den Feinden aus. Einer, der ihn ans Messer lieferte. Toller Bündnispartner, oder? Ein Bündnispartner, der dich verkauft. Klasse. Und hier fragen wir, warum ist Josaphat trotz den glasklaren Aussagen des Propheten Micha mitgezogen? Er hat ihn doch gewarnt. War er schon so abhängig vom mächtigen König Israels? War er so vom Machtbestreben besessen? koste es, was es wolle. Hauptsache, ich komme hoch. Wovor ließ er sich blenden? Wovor hatte er Angst? Fragen über Fragen. Fest steht, ihr Lieben, es gehört Mut dazu, großen Mut, sich aus falschen Abhängigkeiten, und diese Abhängigkeiten tragen viele Namen, sich von diesen Abhängigkeiten zu lösen. Manches Mal erkennen wir sie vielleicht lange nicht oder wollen sie nicht wahrhaben. Doch wer mit Gott unterwegs ist, da wird Gott diese falsche oder diese Abhängigkeiten aufdecken. Er wird sie uns zeigen. Das hat er versprochen. Die Frage ist, ob wir darauf hören oder ob wir das einfach auf die Seite schieben. Gott möchte nicht, dass wir mit einem geteilten Herzen unterwegs sind. Und deshalb ist es immer wieder gut, immer wieder aufrichtig, mit David zu beten: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Was geht in deinem Herzen vor, wenn du Entscheidungen triffst? Was ist die Motivation, dieses oder jenes zu tun oder zu lassen? Und die persönlichen Fragen lauten: Wo bist du auf einem Weg, wozu Gott Nein sagt? Wo diskutierst du mit Gott? Wo rechtfertigst du dein Denken und Handeln vor Gott und Menschen, obwohl du schon längst weißt, dass du in die falsche Richtung unterwegs bist und damit ungehorsam bist? Ich kenne das in meinem Leben. Manchmal fange ich an, mit Gott zu diskutieren. Ja, sei nicht so kleinlich. Geht ja schon, und so, man versucht sich da irgendwie durchzuschlängeln, und da steht Gottes Wort klar und deutlich. Im Text geht es weiter, dass Ahabs Versuch, sich zu retten, vergeblich war. Seine Verkleidung, sein Versteckspiel sozusagen, er hat sich ja versteckt, sein Versteckspiel hat ihm nichts gebracht, seine Rechnung ging nicht auf. Er wird vom Feind erkannt und ein guter Schütze trifft ihn mit einem Pfeil zwischen die Panzerlappen. Am Abend stirbt er, weil er verblutet. Und Josaphat, der in seiner königlichen Rüstung auf dem Schlachtfeld ist, mitten umgeben von Feinden, der wurde von den Aramäern für den König von Israel gehalten und von den Angreifern umringt. Toll. Um dich lauter Feinde und du bist in der Mitte. Menschlich gesehen gab es kein Entrinnen, und es scheint, wie wenn auch für ihn seine letzte Stunde geschlagen hat. Das Wasser steht ihm nicht nur bis zum Hals, sondern geht über den Kopf hinweg. Und was tut er in dieser aussichtslosen Lage? Was macht man, wenn man am Ende ist? Was tun sie? Man betet, und man betet nicht nur so ein bisschen. Man schreit zu Gott. Man geht vielleicht wieder mal auf die Knie oder ruft diesen und jenen an: Kannst du auch für mich beten, wenn man noch den Mut dazu hat? Josaphat erschreit zu Gott, was seine Stimme hergibt. Das ist das zweite Stichwort: Notschrei. Ich meine jetzt nicht den Schwarzwald auf dem Notschrei, sondern wirklich, er hat geschrien in seiner Not. Wie gut, dass Josaphat wusste, dass er auch jetzt beten durfte, obwohl er ungehorsam war. Obwohl er auf einem Weg war, der nicht Gottes Weg war. Er schrie zum Herrn. Und das absolut Wundersame ist, der Herr erhörte ihn. Gottes Ohr blieb vor dem Abtrünnigen nicht verschlossen. Dieser lebendige Gott holte ihn aus dieser ausweglosen Lage heraus. Er. Also Gott hatte sich nicht von dem Ungehorsamen abgewandt, sondern blieb bei ihm. Gottes Herz blieb ihm zugewandt, auch wenn sich Josaphats Herz von Gott abwandte. Gott steht in der Not zu dem, der einen falschen Weg eingeschlagen hat. Denn was er zusagt, das hält er gewiss. Was Jahrhunderte zuvor Jakob, der nach seinem listigen Betrug auf der Flucht war, zugesprochen wurde, das galt auch dem Josaphat und gilt dir und mir. ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Oder erinnern wir uns an das Wort von Paulus, wo er an den jungen Timotheus schreibt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ihr Lieben, so ist das mit der Treue Gottes. Die Treue Gottes steht. Sie steht felsenfest, unverbrüchlich, unwandelbar. Sie bröckelt nicht ab. Sie unterliegt keinem Verfallsdatum. Gottes Treue, sie ist bleibend. Auch dann, wenn wir uns still und heimlich vom Acker machen. Vom Acker machen wie ein Petrus. Wie singen wir in einem alten Lied? Bleibend ist deine Treue, o Gott, mein Vater. Bleibend ist deine Treue. Ihr Lieben, was will man dazu sagen zur Treue Gottes? Nichts. Da gibt's nichts zu sagen. Für mich gibt's da nichts mehr zu sagen, außer still werden, dankbar sein, dass Gott so ist, darüber anbeten, auf die Knie gehen. Denn verdient haben wir das ja nicht, dass Gott so treu ist, dass er so zu seiner Treue steht. Keiner hat es verdient. Christian Fürchte Gott Gellert hat geschrieben, wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Gott ist treu. Und ich weiß nicht, ob oder wo du dich verrannt hast. Ich weiß nicht, ob bei dir auch das Wasser über dem Kopf zusammenschlägt. Ich weiß nicht, ob du dich vor lauter Scham oder Versagen gar nicht mehr getraust, dich mit deiner Notlage an Gott zu wenden. Aber ich weiß, Gott lässt sich rufen. Und ich möchte dir das heute zusagen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben sich abspielt. Ob das irgendein anderer Mensch weiß, wo du stehst. Gott ist treu, er lässt sich rufen, er verwirft den nicht, der umkehrt und zu ihm kommt. Das hat Jesus deutlich erzählt, zum Beispiel Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Also der Josaphat ruft. Und was passiert dann? Er kommt aus einer misslichen Lage heraus und es gibt ein notwendiges Klärungsgespräch. Der mächtige König Israels war tot und Josaphat, sein Verbündeter, kehrte nach Jerusalem zurück. Das Bündnis mit Ahab war durch dessen Tod beendet. Aber Josaphat war ja in erster Linie Bündnispartner Gottes und diesem Bund war er sehr untreu geworden. Und darüber musste der lebendige Gott mit ihm sprechen. Schon vor den Toren Jerusalems kam ein Bote Gottes zu ihm. Im Seher Jehu, so hieß dieser Mann, trat Gott selbst dem König in den Weg. Bis hierher und nicht weiter. Josaphat, der lebendige Gott, hat dir etwas zu sagen. Josaphat war ja nicht irgendein König, sondern der König über Gottes erwähltes Volk. Er war der Nachkomme Davids, er saß auf dem Thron Davids. Und außerdem glaubte Josaphat an Gott, dessen Wort war ja ihm früher ja wichtig. Und Jehu muss dem König sagen, dass Gott über ihn zornig ist. Nicht, weil er beleidigt oder enttäuscht ist, sondern Gott ist zornig, weil er auch heilig ist. Das hat mit seiner Heiligkeit zu tun. Gott ist heilig. Das heißt, Gott duldet keine Sünde. Er duldet keine Verfehlungen. Denn Sünde ist immer eine Trennwand zwischen Mensch und Gott. Und das tut Gott unsagbar weh, wenn sich da was aufbaut. Und deshalb spricht Gott durch Jehu den Josaphat an. Er tritt ihm in den Weg. So wie ein Nathan dem David in den Weg trat. Ja, Gott übersieht die Schuld nicht. Er übergeht sie nicht. Er ist heilig und seine Heiligkeit erträgt keine Schatten. Ihr Lieben, manchmal bekomme ich etwas Gänsehaut. Nicht, weil mir kalt ist, sondern weil ich fürchte, dass wir nicht mehr wissen, dass Gott heilig ist. Und was es mit seiner Heiligkeit zu tun hat, was es mit seiner Heiligkeit auf sich hat, Gott ist der dreimal heilige Gott. Gänsehaut, weil wir die Ehrfurcht mehr und mehr von ihm verlieren. Wir stehen in der Gefahr, Gott zum Kumpel zu machen. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn. Wenn ich ihn nicht brauche, lasse ich ihn einfach stehen. Wir besingen zwar die Heiligkeit Gottes, aber ob wir wissen, was eine Heiligkeit bedeutet? Wenn wir zum Beispiel Jesaja lesen, als er der Heiligkeit Gottes begegnet ist und wie er dann reagiert, dann sagt er, Jesaja 6, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Er merkt, wer er ist und wer Gott ist. Und ihr Lieben, weil wir eventuell die Ehrfurcht vor Gott verloren haben, kann es passieren, dass wir die Sünde in unserem Leben, dulden, dass wir uns mehr und mehr an sie gewöhnen. Ja, ist also. Anstatt die Sünde hinauszutun aus unserem Leben, aus unserer Gemeinde, dass wir Dinge dulden, wo Gott ganz klar sagt, nein. Könnte es sein, dass wir in der Gefahr stehen, Sünde salonfähig zu machen, sie zu verharmlosen, indem wir über Gottes Maßstäbe diskutieren und damit in der Gefahr stehen, seinen Anspruch aufzulösen? Aber die Heiligkeit Gottes duldet keine Auflösung. Sie duldet keine Verharmlosung. Gottes Maßstab gilt. Er ist und bleibt unangefochten. Auch dann, wenn sich die Zeiten und Ansichten um uns herum ändern. Das merken wir ja, wenn wir in unsere Zeit hineinschauen. Was kürzlich entschieden wurde im Bundestag mit der Ehe und so weiter. Aber ihr Lieben, wir wollen nicht da mit dem Finger auf andere zeigen, sondern an unser eigenes Herz klopfen. In unsere eigene Gemeinde schauen, wo laufen Dinge, wo Gott Nein sagt. Wo muss die Gemeindeleitung auftreten und sagen, Leute, da ist der Weg, den Weg gehen wir. Und wir dulden das nicht. Mit Gott habt ihr euch notiert. Das gilt nicht nur für die Gemeindeleitung. Das gilt für jeden, der hier ein- und ausgeht. Gottes Heiligkeit und damit sein Sündenverständnis bleibt bestehen. Er duldet keine, er lässt sie nicht durchgehen. Und deshalb spricht er den Josaphat an. Frage an dich, kennst du noch die Heiligkeit Gottes? Stimmt dein Sündenverständnis mit dem von Gott überein oder verharmlost du eher? Gott tritt durch Jehu dem Josaphat in den Weg und redet Klartext mit ihm. Sagt ihm Josaphat, so geht's nicht. Komm, kehr um. Bedeutet dies das Aus für Josaphat? Dachte Gott daran, ihm die Freundschaft zu kündigen? Nein, hat er nicht. Und damit sind wir bei dem vierten Punkt, bei der Überraschung. Ich weiß nicht, wie du an Gottes Stelle gehandelt hättest. Wenn dich einer enttäuscht, wenn dich jemand mit Füßen tritt, wenn dich jemand beleidigt, wie begegnest du ihm? Ich stehe gerade in der Situation, wenn ich nachher heimkomme, habe ich ein ganz heißes Gespräch vor mir. Ich habe einem Pflegekind erlaubt, am Freitagabend auf einen Geburtstag zu gehen und dort zu übernachten. Am Samstagmorgen bin ich früh aufgestanden, gehe die Treppe runter. Wer kommt? Das Pflegekind kommt gerade nach Hause. Hat mir versprochen, dort zu schlafen und wird dann gegen den Mittag kommen. Dann habe ich gefragt, wo kommst denn du her? Ja, die Mutter, die musste nach Grenzach-Wielen irgendwie mit der Oma irgendwas und sie hat mich dann gerade mitgenommen. Kam mir komisch vor. Ich habe bei der Familie heute Morgen angerufen, ich habe sie gestern nicht erreicht, wo sie hätte schlafen sollen, habe mit der Mutter, ich habe schon am Freitag mit der Mutter gesprochen und ihr gesagt, Also wenn ich es erlaube, dann muss sie die Verantwortung übernehmen, dass das Mädchen auch dort schläft. Mache ich, kein Problem. Ich habe sie gestern Morgen dann gefragt, ja, so und so. Und dann habe ich jetzt heute Morgen die Mutter erreicht und habe sie gefragt. Sie sind zwar nach dem Geburtstag ins Zimmer, aber sie ist wieder gegangen, abgehauen, war dann mit irgendwelchen Leuten unterwegs. Ich fühle mich sowas von, ich sag's mal deutlich, verarscht. Mein Stolz ist gekränkt. Ich mühe mich, ich hänge mich rein, was ich kann. Und das ist wie eine schallende Ohrfeige. Das muss ich nachher klären. Das muss ich ansprechen, wenn ich nach Hause komme. Soll ich sie rausschmeißen? Dieser Punkt erinnert mich daran, wie hättest du an Gottes Stelle gehandelt, wenn Josaphat sich so verhält. Gott handelt jedenfalls überraschend anders, obwohl er allen Grund gehabt hätte, das Kapitel Josaphat einfach zu schließen und ihn fallen zu lassen. Gott wird zwar über die Sünde seiner Leute zornig, denn Sünde zerstört die Liebe und Treue zu ihm und auch die Beziehung zu sich selbst und untereinander von Mensch zu Mensch. Aber Gott liebt den Sünder, gibt ihm eine neue Chance. Im Fall Josaphat hob der Herr deutlich den Gehorsam des Königs hervor. Etwas Gutes ist doch noch bei dir gefunden, heißt es. Damit ist aber nicht gesagt, dass seine Sünde dadurch kleiner wird. Die guten Werke, wie sie auch immer heißen mögen, stillen den Zorn Gottes nicht und machen auch nicht gerecht. Aber Gott tut kund, dass er alles über Josaphat weiß und jetzt nicht nur seine Sünde vor Augen hat. Und deshalb lässt Gott Gnade vor Recht ergehen. Die Gnade ist noch größer als sein Zorn. Seine Treue hält unsere Untreue aus. Für dich heißt das, Jesus erstarb doch an deiner Statt. Und darum kann Gott dir verzeihen, sofern du auch um Verzeihung, um Vergebung bittest. Der Zorn Gottes, er ist da, er ist Realität. Aber dieser Zorn Gottes hat sich letztlich am Kreuz Jesu in aller Kraft, in einer uns unbeschreiblichen Dimension entladen. Dort hat er sich entladen, dass die Erde bebte, Gräber sich auftaten, die Sonne ihren Schein verlor. Und dann musste Jesus das Schlimmste über sich ergehen lassen, ja aushalten. Es waren nicht die Schmerzen. Nein, Gott, der Vater, ließ ihn allein. Allein. Da hat sich der Zorn Gottes entladen. Jesus war so allein, dass er mit letzter Kraft schrie, Eli, Eli, lama asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, da in diesem Augenblick hat sich der Zorn Gottes vollständig entladen. In ganzer Wucht, in ganzer Kraft. Der Zorn Gottes hat seinen Sohn getroffen, damit er dich und mich nicht treffen muss. So ist das, ihr Lieben. Der Zorn Gottes gibt es. Und deshalb ist aber auch Vergebung möglich, weil Jesus das ausgehalten hat. Das ist das Evangelium. Und Josaphat, wie reagiert er auf Gottes Werben durch Jehu? Hinwendung und Umkehr. Josaphat ist umgekehrt, nicht nur von Samaria nach Jerusalem, der Stadt Gottes, sondern vor allem weg von den gottlosen Wegen hin zu dem Herrn, dem lebendigen und wahren Gott. Und so wurde der erste Mann im Staat wieder ein Zeugnis für den Herrn und half dem Volk Gottes wieder dahin zurück, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Wer aufrichtig mit Gott lebt, wer aufrichtig zum Herrn umkehrt, wer ihn in die Mitte seines Lebens nimmt, wird auch anderen helfen können, sich dem Herrn anzuvertrauen. Josaphat sorgte dafür, dass im ganzen Land Recht und Gerechtigkeit herrschten. Die Richter hatten sich einst von einflussreichen Leuten bestechen lassen. Jetzt setzte der König Richter ein, die ihr Amt am Willen Gottes orientierten. Da hat Bestechlichkeit keinen Platz mehr. Vielmehr sollten sie ihren Beruf in Demut und Ehrfurcht vor Gott ausüben. Und jetzt sehen wir auf einmal wieder diesen gottesfürchtigen, mutigen König mit einem priesterlichen Anliegen. wie er ein klares Konzept hat, wie er das Volk wieder in Gottes Nähe, in das Vertrauen zu Gott bringt. Er setzt verlässliche, gottesfürchtige Mitarbeiter ein und gibt ihnen klare Aufträge. Davon berichten uns die Verse 4 bis 11, 2. Chronik 19. Und ihr Lieben, wenn ihr in der Gemeinde das auch machen wollt, ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr weiterkommen wollt in der Gemeinde, setzt verlässliche, gottesfürchtige Mitarbeiter ein, die treu sind, die ein Vorbild sind für die Gruppe, die sie leiten. Das ist ein sehr entscheidender Punkt. Mit Gott. Ihr Lieben, wie oft wünschen wir uns, dass in uns persönlich, in unseren Familien, in den Gemeinden, in unserem Land eine neue Bewegung zu Gott hin entsteht. So singen wir das auch in dem Lied, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Sollten wir es nicht zuerst den Blick auf unser eigenes Herz wünschen? Solange wir Unrecht, das uns bewusst ist, bei uns selber dulden, ihr Lieben, da sind wir ein Hindernis für eine neue geistliche Bewegung im eigenen Leben, im Leben von anderen und für die Gemeinde. Jegliche Sünde und Ungehorsam blockiert das Wirken Gottes. Aber das Angebot Gottes besteht, wir können umkehren, jetzt umkehren, unser Unrecht beim Namen nennen und uns davon distanzieren. Wir können auf Menschen gehen und sagen, zugehen und sagen, du, ich habe versagt, ich möchte dich um Vergebung bitten. Nicht nur sorry. Sorry ist zu billig. Sagt, ich bitte dich um Vergebung, weil ich das und das getan habe. Das ist ganz was anderes, wie mal beiläufig zu sagen, sorry. Josaphat hat es erlebt und viele andere nach ihm auch. Und du kannst es auch erleben. Alles, was es braucht, ist ein aufrichtiges Herz, das nichts beschönigt, sondern mit allem Versagen zu Gott kommt und um Vergebung bittet und gegebenenfalls auch bei Menschen. Und nachdem im Volk Gottes wieder Friede eingekehrt ist, die Menschen ihr Vertrauen auf Gott setzen und ihm die Ehre geben, was folgt? Angriff von außen. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Mennoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hazem Tamar, das ist Engedi. Hoppla, jetzt wird's ernst. Da droht wieder eine vernichtende Gefahr. Eine Gefahr, die wir nicht standhalten können. Und wie reagiert Josaphat, der Mann an der Spitze? Josaphats dreifache Reaktion. Josaphat aber fürchtete sich, also er hatte Angst, und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Furcht, in seiner Angst richtete er sein Angesicht auf den Herrn und er lässt ein Fasten ausrufen. Trotz Angst, keine Resignation, kein Oh nein, kein Warum und überhaupt. Glaubt ihr, dass das Volk dem Aufruf Josaphats nachkam? Wie hat das Volk reagiert? Die Antwort des Volkes und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Hammer. Absolut überraschend. Das ganze Volk kommt zusammen, hört diesen Aufruf vom König und sie kommen zusammen und beten. Stellt euch das mal vor. Und dann passiert es, er selbst, der König, tritt vor das ganze Volk. Er als Führer übernimmt die Verantwortung. Er geht vorne weg. Er, der einst versagende König, steht hin und betet. Das Gebet. Ich möchte auf dieses Gebet, auf den Aufbau nicht näher eingehen. Es ist eine eigene Predigt und hochspannend, vielleicht ein andermal. Aber was passiert nach dem Gebet? Um es kurz zu machen, Gott beruft bis dahin einen völlig unbekannten Mann namens Jahaziel. Der kommt und gibt dem Volk Anweisungen, was zu tun ist. Und das Volk setzt diese Anweisungen um und sie erleben ein erstaunliches Wunder. Das Wunder, die Gegner bringen sich selbst um. Ohne auch nur einmal zum Schwert zu greifen, Als das Volk zum Schlachtfeld kommt, liegen da lauter Leichen. So reizlos, oder? Ein Kampf zu ziehen, es ist kein Gegner mehr da. Lauter Leichen liegen da. Und 3 Tage lang tragen sie die Beute zusammen, können es kaum transportieren, so viel ist es. Dann kehren sie voller Freude mit dankbarem Herzen nach Hause ins sogenannte Lobetal und stimmen dort wieder Loblieder an. Freudengesang auf allen Straßen, an allen Ecken, aus allen Häusern tönt es. Gelobt sei Gott, Lob Gottes, Halleluja. Super. Großartige Stimmung. Wie muss das Herz Josaphats vor Freude und Dank gejubelt haben, dass das Volk so reagiert nach diesem Gebet, dass Gott sie da wieder heraushaut aus einem Schlamassel, aus einer Gefahr. Gott holt sie da raus. Und wisst ihr, wie es nun mit Josaphat weiterging? Ich habe mich gefragt, ob ich so die Predigt beenden will. Warum nicht? Es ist so. Es folgt ein trauriges Ende. 2. Chronik 20, da lesen wir: Danach, also nach diesem Sieg, den sie bekommen haben, wo alles jubelt, voller Freude, Gott hingegeben, Halleluja-Stimmung, Lobpreis und. Da kommt doch tatsächlich das, was nicht kommen dürfte. Danach verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasia, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Er kam mit ihm überein, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu fahren. Und sie bauten die Schiffe in Ezion-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresha, weissagte gegen Josaphat und sprach: Weil du dich mit Ahasia verbündet hast, zerbricht der Herr deine Werke. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Joram wurde König an seiner Stadt. Und Joram hatte Brüder, Josaphats Söhne: Asaja, Jehiel, Zechariah, Asaja, Michael und Shephatia. Diese alle waren Söhne Josaphats, des Königs von Juda. Und ihr Vater gab ihnen viele Gaben an Silber, Gold und Kleinoden, dazu feste Städte in Juda, aber das Königtum gab er Joram, denn der war der Erstgeborene. Als aber Joram das Königtum seines Vaters übernommen hatte und mächtig wurde, erschlug er alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch einige Obere in Israel. Unbegreiflich. Es stimmt mich unheimlich traurig, was da passiert. Traurig deshalb, was hat dieser Mann nicht alles erlebt? In sagenhafter Weise hat er Gott erlebt. Gott hat ihn so oft herausgehauen, rausgeholt. Und dann sowas am Ende seines Lebens. Da verschlägt es mir einfach die Sprache. Aber ich will nicht mit dem Finger auf Josaphat zeigen, mich nicht über ihn erheben. Zeigt diese Schilderung doch, was alles möglich ist, auch bei einem Mann Gottes. Zeigt es doch, was alles möglich ist im eigenen Herzen, wozu man fähig ist, wie versuchbar wir sind, wenn die Gelegenheit kommt. Ihr Lieben, ich bin da ganz ehrlich, ich lege für mich nicht die Hand ins Feuer. Was mich bewahrt, ist letztlich die Gnade Gottes, und an dieser Gnade will ich hängen bleiben mit Gott. Dieser Josaphat es ist so traurig, das Ende seines Lebens. Und diese Geschichte zeigt uns auch, wie nah das zusammen ist, hier die Anbetung. Und einen Tag später, 2 Tage später, vielleicht eine halbe Stunde später, ungehorsam auf der ganzen Linie. Man kann hier im Gottesdienst sein und mitsingen und anbeten, und man fährt nach Hause, im Auto gibt es vielleicht schon der erste Streit. Diese Geschichte, ihr Lieben, zeigt uns, wie sehr wir von Gottes Gnade abhängig sind, ganz allein von Gottes Barmherzigkeit. Und da kann ich nur beten, wie jener Mann gebetet hat, von dem Jesus erzählt: Herr, sei mir Sünder gnädig. Kyrie eleison. Amen.